Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge besprechen wir das TKKG-Hörspiel Spion auf der Flucht. Der Grund ist ganz einfach, ich habe mir die Folge ausgesucht, weil ich auch mal ein Hörspiel mit Scarlett Lubowski als Synchronsprecherin für Gabi besprechen wollte. Es ist zwar nicht meine Lieblingsfolge mit ihr, das wäre Um Mitternacht am Schwarzen Fluss, aber diese Folge hier war sehr ergiebig, gerade wenn man den Vergleich zum Buch heranzieht. Das machen wir nach der Folgenbesprechung. Wir werden sehen, dass Hörspiel und Buch durchaus ein wenig miteinander zu tun haben. Meine Bücherei hatte ja sehr viele TKKG-Bücher und ich habe in meiner Kindheit auch einige gelesen. Es gab auch Hörspiele, aber nicht allzu viele und ich kann mich leider nicht mehr genau daran erinnern, ob ich in meiner Kindheit auch schon Hörspiele mit Scarlett Lubowski gehört habe oder ob das etwas ist, was dann erst später so in den 20ern hochgekommen ist. Hallo Heike.
Hallo Marc. Ich starte dann gleich mal mit den speziellen Fakten. Spion auf der Flucht ist Hörspiel Folge 50 aus dem Jahr 1987. Es basiert auf dem Buchband 41 aus demselben Jahr. Dass die Zählungen hier so auseinandergehen, hängt damit zusammen, dass in der Zwischenzeit halt einige Taschenbücher vertont worden sind, die in der offiziellen Buchzählung nicht auftauchen. Das Hörspiel-Skript zu dieser Folge stammt, wie immer in dieser Zeit, von H.G. Francis. Und er hat was Eigenes geschaffen, würde ich mal sagen. Es hat mit dem Buch relativ wenig zu tun, wie du schon gesagt hast. Im Klappentext erfahren wir, dass es um einen Einbruch geht und um Industriespionage. Im Prinzip erzählt der Klappentext schon die gesamte Story der kompletten Folge, ohne aber allzu viel zu spoilern. Ich finde den Klappentext ziemlich gelungen. Auf dem Cover sehen wir die Haustür eines Hauses. Ein kleines Mädchen kniet auf der Türkante und nimmt gerade ein Paket in Empfang, was da auf der Fußmatte liegt. Und man sieht um die Ecke einen Typen, er hat einen Fuß erhoben, als ob er halt sich anschleichen würde, hat auch die Hände in einer Position, die aussieht, als ob er gleich zugreifen wollte, und er trägt einen Hut und eine Sonnenbrille. Das Hörspiel ist ziemlich kurz geworden, es dauert nur etwa 36 Minuten, aber auch die erzählte Zeit erstreckt sich nur über 2 Tage. Die erste Szene ist eine Off-Szene ohne TKKG. Der Erzähler eröffnet, dass ein Mann ein Haus beobachtet, und zwar stundenlang. Und erst als eine Frau dieses Haus verlässt, macht der Mann sich auf den Weg mit einem Paket unterm Arm und klingelt an der Haustür. Ein Fenster öffnet sich und ein kleines Mädchen, Sabine, wir erfahren jetzt nicht, wie alt sie ist, relativ klein wird sie noch sein, da sie später keine besonders genaue Personenbeschreibung abgeben kann. Sie ist gut erzogen, sagt, sie darf nicht aufmachen, weil ihre Eltern nicht zu Hause sind. Aber der Mann mit dem Päckchen jammert rum, es sind so wichtige Unterlagen drin, die dein Papa unbedingt braucht. Ach, weißt du was, ich lege das Päckchen einfach hier auf die Fußmatte, dann gehe ich weg und dann kannst du es reinholen, wenn ich weg bin. Das ist doch okay. Dieser Deal wird abgeschlossen, aber es kommt, wie es kommen muss. Der Typ verdrückt sich einfach nur um die Ecke und als Sabine dann die Haustür öffnet, um das Päckchen entgegenzunehmen, wird sie von dem Mann überwältigt und ins Haus gedrängt. Diese Szene mit dem Päckchen, das an ein argloses Kind übergeben werden soll, wird in einer späteren Folge nochmal aufgegriffen. Ich finde allerdings, im grausamen Rächer hat der Täter das Ganze noch ein bisschen weiterentwickelt. Hier geht es ja angeblich nur um wichtige Papiere, die in dem Paket sind. Im grausamen Rächer wird der angebliche Paketbote dann behaupten, in dem Paket sei Eis. Das heißt, das Kind hat natürlich eine starke Motivation, das Paket so schnell wie möglich reinzuholen, bevor das Eis schmilzt. Aber hier funktioniert das Ganze mit Sabinchen auch mit der kindlichen Neugier, dass sie das Paket halt möglichst schnell in Empfang nehmen will.
Fast zeitgleich ist die TKKG-Bande in einer Parallelstraße unterwegs. Sie möchte ihren Kunstlehrer Lattmann, genannt Picasso, besuchen. Der hat sich nämlich ein Bein gebrochen, ist auf Hilfe angewiesen und TKKG wollen ihm Lebensmittel vorbeibringen. Die schleppen Karl und Gabi, während Tim und Willi mit einer Frisbeescheibe spielen. Die Arbeitsaufteilung hier erklärt sich vom Buch, denn Karl und Gabi sind eigentlich alleine bei Lattmann. Das ist ein eigenes Kapitel. Und die beiden Jungs kommen ja später dazu. Hier aber sind jetzt alle 4 zusammen. Willis Frisbeescheibe knallt auf einen in der Parallelstraße geparkten Wagen, ist aber nichts passiert, aber just in dem Moment kommt der Besitzer, Er raunzt sie verständlicherweise an und Tim und Willi kontern mit dummen Sprüchen. Aber es kommt hier zu keinem Kampf. Der Besitzer des Wagens steigt ein und fährt weg. Die vier vom TKKG gehen weiter zu Lattmann, der ist aber ganz aufgeregt. Er schickt sie ins Nachbarhaus, dort wäre ein Überfall passiert. Sie sollen doch mal nachschauen, was mit der kleinen Sabine ist. Das machen die vier, die Wohnungstür ist offen. Sie können reingehen ins Haus, rufen und können schließlich Sabine aus dem Bad befreien, wo der Einbrecher sie eingesperrt hatte. Dann gehen sie durchs Haus, beschrieben wird aber nur, was im Büro passiert ist, also im Arbeitszimmer. Dort herrscht völlige Unordnung. Es sieht so aus, als hätte hier jemand etwas gesucht. Und dann hört man auch schon Polizeisirenen, denn Lattmann hat ihn, als er sie weggeschickt hat, gesagt, er habe die Polizei schon verständigt. Was ich im Buch und auch in der TV-Serie gut fand, ist, dass Lattmann sogar richtig geistesgegenwärtig während des Überfalls reagiert, den er aus dem Fenster seines Hauses beobachten kann. Er ruft nämlich zuerst bei Sabine drüben an und hofft, dass das Mädchen ans Telefon geht, um so das Mädchen daran zu hindern, überhaupt die Tür aufzumachen. Dann wäre der Überfall vielleicht gar nicht passiert.
In der nächsten Szene passiert eigentlich so gut wie nichts. Die Polizei rückt an. Natürlich ist Kommissar Glockner dabei. Er wird von TKKG unterrichtet, befragt jetzt auch Sabine, die aber, wie eben schon angedeutet, keine genaue Täterbeschreibung abgeben kann. Sie kann nur sagen, der Mann hatte einen Hut, eine Sonnenbrille, ein Päckchen und außerdem lügt er. Er hat nämlich gesagt, er geht weg und das hat er gar nicht gemacht. Gut, mit der Täterbeschreibung Hut und Sonnenbrille ist jetzt relativ wenig anzufangen. Dann kommen aber jetzt auch noch Sabines Eltern zurück, Helga und Ludwig Dröselhoff. Und auch die werden von Glockner jetzt unterrichtet, was passiert ist. Im Prinzip wird hier in dieser Szene also zweimal nochmal erzählt, was wir eigentlich schon gehört haben.
Ludwig Dröselhoff durchsucht also jetzt sein Arbeitszimmer und ist total erschrocken. Denn was fehlt, ist total wichtig. Forschungsunterlagen aus der Firma, in der er angestellt ist, die sogenannte BH Menschfeind AG. Die forscht nämlich an einem Verfahren, um Industriemüll zu entsorgen bzw. zu recyceln, also unschädlich zu machen. Diese Unterlagen hat er sich mit nach Hause genommen, weil er da noch weiter arbeiten wollte. Dröselhoff ist nicht ganz unschuldig an der Tatsache, dass die Unterlagen jetzt weg sind, denn eigentlich sollte man so etwas Wertvolles in einem Safe verwahren. Er hat aber leider keinen Safe. Dann spricht er das Kernthema der Folge an, Industriespionage, denn es gäbe natürlich Konkurrenzfirmen, die an einem ähnlichen Verfahren arbeiten, die wären aber noch bei weitem nicht so weit in ihrer Forschung fortgeschritten wie die BH Menschfeind AG, die kurz vor der Markteinführung steht. Und da läge es natürlich nahe, wie auch Kommissar Glockner sagt, dass sich Konkurrenten die Forschungsunterlagen illegal verschaffen. Dann fällt von Kommissar Glockner ein Satz im Hörspiel, den ich nicht ganz verstehe. Er meint nämlich, der Täter hätte sich gut auskennen müssen, denn er habe ja nach kurzer Zeit bereits Erfolg gehabt. Nur warum dann die Verwüstung des Arbeitszimmers? Im Buch ist jetzt beschrieben, dass Lattmann, als er den Überfall beobachtet, sich ein klein wenig wundert, dass der Einbrecher nur kurze Zeit im Haus der Dröselhoffs verbringt. Dann kommt er ja schon mit den Unterlagen raus und rennt weg. Wenn er das jetzt Glockner gesagt hat, dann erklärt sich natürlich der Satz. Und dann ist es auch wirklich auffällig. Denn wenn jemand einen Raum durchsucht, hat gefunden, was er gesucht hat, dann wird er verschwinden und nicht noch weiter das Büro verwüsten. Insofern sollte man eigentlich davon ausgehen, dass zum Beispiel die linke Seite des Büros durcheinander ist, aber die andere Seite noch nicht, weil da der Einbrecher noch nicht nachgeschaut hat. Hier ist aber alles verwüstet. Ich habe das beim Hören nie als Hinweis gesehen, aber es zeigt natürlich, wenn man genau drüber nachdenkt, vielleicht ist an dem Einbruch irgendetwas nicht ganz so abgelaufen, wie man es vorgefunden hat.
Dröselhoff betont auch noch, dass dieses neue Verfahren zur Aufbereitung von Industriemüll kostensparend, umweltfreundlich und universell anwendbar wäre. Das klingt für mich wie eine Erfindung, die Quentin Kirin gemacht hat. Glockner möchte jetzt den Augenzeugen Lattmann befragen und begibt sich zusammen mit der TKKG-Bande eben zu diesem Lehrer wieder. Der wird übrigens gesprochen von Erik Wessen. Ich habe ihn nicht erkannt, den Erzähler aus Trickdieb auf Burg Drachenstein, wo ich ihn ja irgendwie gar nicht mochte und die Stimme total unsympathisch fand. Hier, finde ich, passt er ganz gut zu Lattmann und hat mich nicht gestört. Also ich weiß nicht, warum ich diesen Erzähler in den zwei Folgen, in denen er in dieser Rolle auftritt, so störend empfinde. Lattmann ist praktischerweise Kunstlehrer, deshalb hat er ja auch den Spitznamen Picasso. Er ist nämlich mit Zeichentalent ausgestattet und hat seinen guten Ausblick dazu verwendet, zwei Porträtzeichnungen des Einbrechers anzufertigen. Einmal mit Hut und Sonnenbrille und einmal ohne. Ich habe mich vom Hörspiel jetzt gefragt, ob er das ohne Hut und Sonnenbrille einfach nur extrapoliert hat, also wie er aussehen könnte. Aber im Buch steht, dass er den Mann auch gesehen hat, bevor er sich Hut und Sonnenbrille aufgesetzt hat. Insofern haben wir hier jetzt also Phantombilder, die sehr realitätsgetreu offenbar ausgeführt sind. Tim erkennt den Typ auf jeden Fall gleich wieder. Es ist der Mensch, dessen Auto sie mit der Frisbee-Scheibe ja nicht demoliert haben. Hier kommt jetzt wieder eine Nacherzählungsszene. Tim setzt nämlich Glockner jetzt ins Bild, was es mit diesem Auto und diesem Frisbee auf sich hat und unter welchen Umständen sie diesem Typ schon mal begegnet sind. Das wird zwar kurz abgehandelt, aber ist eben jetzt auch schon wieder eine Nacherzählung einer Szene, die wir schon mitbekommen haben.
Dann beschreiben die vier den Wagen des Kerls, auf den Willis Frisbeescheibe geknallt ist. Es sei ein weißes Auto, zweitürig mit überlanger Heckantenne. Das Kennzeichen habe sich jedoch niemand gemerkt, Karl vermutet aber, es sei ein hiesiges. Die überlange Heckantenne hier ist jetzt eine reine Erfindung fürs Hörspiel bzw. für die Fernsehserie. Im Buch habe ich das Wort Antenne nirgends gelesen.
Im Buch ist es auch kein Opel, sondern ein Audi. Weiß der Geier, warum H.G. Francis das hier geändert hat.
Durch das Fenster von Lattmanns Wohnung können Sie dann sehen, wie Ludwig Drößelhoff mit einem riesigen Aktenberg in sein Auto steigt. Wahrscheinlich will er weitere wichtige Unterlagen, die der Einbrecher nicht mitgenommen hat, jetzt lieber wieder zurück in die Firma bringen, um sie dort im Tresor zu verwahren. Dann spricht Tim etwas an, das ihm aufgefallen ist. Denn in der entsprechenden Szene, als die Eltern Drößelhoff zurückgekommen sind, hat Sabine ja nur Mami, Mami gerufen, ist zu ihrer Mutter gelaufen, hat aber nicht mit ihrem Vater gesprochen. Ich fand das jetzt nie auffällig. Ich glaube, ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Für mich war das einfach nur eine kurze Darstellung der Szene, dass man sie nicht auswalzen will, indem dann auch noch eine Interaktion Sabine mit ihrem Vater kommt. Aber dieses Verhalten kann Lattmann erklären, das hat nämlich einen Grund. Denn Ludwig Drößelhoff ist gar nicht der leibliche Vater von Sabine, er ist nur der Stiefvater. Die Mutter ist in zweiter Ehe verheiratet und die kleine Sabine hat sich wohl noch nicht an ihren Stiefvater gewöhnt. Generell findet Lattmann, dass Ludwig Drößelhoff sehr streng zu seiner Stieftochter ist, aber insgesamt kann er nichts Negatives über die Drößelhoffs sagen. Es wären nette Nachbarn, man kennt sich, man grüßt sich. Er habe aber keinen weiteren privaten Kontakt zu ihnen.
Die nächste Szene spielt am nächsten Tag auf dem Schulhof. Tim hat sich einen Plan ausgedacht, wie dieser Fall zu lösen sein könnte. Und er setzt sich mal wieder durch, obwohl seine Freunde eben diesen Plan auszureden versuchen. Alle möglichen Einwände, dass sowohl Glockner als auch die Lehrer was dagegen haben könnten, wischt er weg mit im Prinzip der Zweck heiligt die Mittel. Und er stellt sich jetzt mit einem Megafon auf dem Schulhof und ruft zur Fahndung auf. Er will nämlich sämtliche Schüler der Internatsschule dazu rekrutieren, nach diesem auffälligen weißen, im Hörspiel Opel, mit der überlangen Heckantenne Ausschau zu halten, um so diesem Einbrecher auf die Spur zu kommen. Tim erweckt dabei den Eindruck, dass das eine offizielle Polizeiaktion ist. Die Wortwahl ist, die Polizei benötigt eure Mithilfe bei der Aufklärung eines Verbrechens, dass das Ganze nur von TKKG ausgeht und Kommissar Glockner da überhaupt keine Ahnung von hat, verschweigt er mal geflissentlich. Sachdienliche Hinweise natürlich auch an TKKG. Um dem Ganzen noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, stiftet Klößchen jetzt ganz selbstlos auch noch einen Karton Sauerlich-Schokolade für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung dieses Einbrechers führen. Dabei hat er allerdings schon den Hintergedanken, naja, vielleicht finde ich das Auto ja selber und dann darf ich den Karton selber behalten und belohne mich einfach selbst.
Jetzt blenden wir kurz um zu einem Suchtrupp von drei Schülern dem TKKG-Internat. Die laufen durch die Stadt, halten die Augen offen und suchen das weiße Auto. Sie finden ein Auto, was irgendwie so ähnlich aussieht, aber es wohl doch nicht ist. Und dann fällt ein Spruch, an den ich immer denken muss, wenn der Name des Hörspiels hier fällt. Er hält Autos für umweltfeindliche Luftverpester. Konter von dem anderen Jungen, ja sind sie das etwa nicht. Diesen Spruch habe ich im Buch jetzt auch nirgendwo gefunden. Das ist dann auch eine Erfindung von Francis fürs Hörspiel. Dann blenden wir um denn auch Karl und Klößchen sind natürlich in der Stadt unterwegs. Sie laufen gerade über einen großen Parkplatz, sehen auch ein weißes Auto, was aber auch nicht das Gesuchte ist. Trotzdem macht Willi ein Foto. Dann gehen sie weiter über den Parkplatz und jetzt kommt eine Szene, die mit der Handlung nichts zu tun hat. Es ist eine reine Tierliebesszene, die es so im Buch nicht gibt, die aber auch sehr gut zu Stefan Wolf gepasst hätte. Denn sie hören das Jaulen eines Hundes, der in einem Auto ist. Die Fenster sind zu, es ist ein heißer Sommertag und die Jungs überlegen schon, ob sie das Fenster einschlagen, damit der arme Hund auch jetzt endlich genügend Luft bekommt. Dann kommt aber die Besitzerin, es gibt einen kurzen Wortwechsel und die Frau rauscht mit ihrem Hund ab. Dann kommt Gabi um die Ecke, die wohl auch da unterwegs war, und sie meldet ganz aufgeregt, sie habe den Wagen gesehen. Er wäre aus einem Parkhaus rausgefahren, aber nicht der Typ, den die vier für den Einbrecher halten, hätte hinter dem Steuer gesessen, sondern zwei halbstarke, zwei Gammeltypen. Der Wagen wäre in Richtung Marktplatz abgerauscht. Dann ist plötzlich auch Tim da, sein Funkgerät quäkt und die drei Jungs vom Anfang der Szene, die mit dem Luftverpester-Auto, melden sich. Sie haben den Wagen nämlich auch gefunden. Er parkt vor einer Kneipe am Marktplatz. Da wollen die vier vom TKKG jetzt hin, aber vorher wollen sie sich noch Willis Foto anschauen, denn wenn er das schon mal mit seiner Polaroid-Sofortbildkamera gemacht hat, dann kann man ja auch mal einen Blick drauf werfen. Man sieht im Hintergrund Ludwig Dröselhoff und den Einbrecher, den Lattmann gezeichnet hat, aber es ist unklar, ob Dröselhoff mit dem Mann jetzt spricht oder ob der Mann und Dröselhoff einfach nur zufällig im selben Blickwinkel der Kamera waren und sie einfach zum Beispiel am Bürgersteig nur aneinander vorbeilaufen.
Aufgrund des Funkspruchs wissen TKKG ja, dass das gesuchte Auto jetzt am Marktplatz steht. Und da wollen sie natürlich hin, denn somit können sie vielleicht dem Einbrecher direkt auf die Spur kommen. Wobei das jetzt eigentlich nicht mehr nötig wäre. Gabi hat, als sie das Auto erkannt hat, jetzt auch das Kennzeichen notiert. Das heißt, das Ganze der Polizei zu übergeben und auf sich beruhen zu lassen, wäre möglich, aber ist natürlich nicht TKKG-Stil. Am Marktplatz treffen TKKG jetzt mit den drei Jungs zusammen, die sie per Funk dort hergerufen haben. Und die machen sie auf die beiden halbstarken Gammeltypen aufmerksam, die jetzt gerade aus der Kneipe torkeln, scheinen komplett blau zu sein, steuern aber trotzdem diesen weißen Opel wieder an und scheinen damit wegfahren zu wollen. Als die beiden einsteigen, sieht man jetzt auch, dass die Zündkabel runterhängen. Offenbar wurde der Wagen also geklaut und kurzgeschlossen. Im Grunde muss man jetzt daraus schließen, dass diese beiden Typen auch was mit dem Industriespion zu tun haben. Und dieses Motiv, dass ein geklautes Auto den Autodieb zumindest kurzfristig auch in den Verdacht eines noch größeren Verbrechens bringt, dieses Motiv gibt es bei Stefan Wolf ja durchaus noch mal öfter. Mir fällt da spontan zum Beispiel die Nacht des Überfalls ein, wo das Ganze mit Kidnapping im Zusammenhang steht. Oder Schmugglerreisen unerkannt, wo es um Drogenschmuggel geht. Oder ganz blöd läuft es natürlich für den Autodieb, der das Auto bei Dynamit im Kofferraum klaut und damit jetzt eine Bombe unterm Hintern hat. Tim stürzt sich auf jeden Fall auf diese beiden Gammeltypen, hindert sie natürlich daran, wegzufahren, überwältigt sie, durchsucht sie, findet die Ausweispapiere und beschließt jetzt, dass er die an sich nimmt. Die beiden lässt er laufen, aber mit den Ausweisen würde er zur Polizei gehen und da könnten die beiden sich ihre Ausweispapiere dann auch wieder abholen. Eine kurze Befragung unter "Aua, mein Arm, lass mich doch los" führt dann auch noch dazu, dass Tim erfährt, wo das Auto geklaut wurde. Auf dem Campingplatz. Auf die Nachfrage Campingplatz Lerchenfeld oder Ruhleben ist die Antwort dann Lerchenwald. Also hier ist mal wieder ein Skriptfehler passiert oder die Regie hat nicht ganz aufgepasst. Das ist ein bisschen wie Hexenjagd in Lerchenbach, das irgendwann auch mal Lerchenberg genannt wird oder so. Die Frage ist allerdings, wer hier den Fehler gemacht hat. Im weiteren Verlauf wird nämlich weiter von Campingplatz Lerchenfeld geredet, wohingegen im Buch das Ding aber Lerchenwald heißt. Also kann man jetzt spekulieren, ob Andreas Fröhlich, der hier diesen Autoknacker spricht, das Skript nicht richtig gelesen hat, aber dafür das Buch. Jetzt nähern sich auch schon wieder Streifenwagen. Die wurden von den fahndenden Mitschülern alarmiert. Und ich schätze mal, dass Glockner sich ein bisschen gewundert hat. Er wusste ja von diesem Fahndungsaufruf gar nichts. dass jetzt plötzlich Hinweise auf dieses auffällige Auto aus der Allgemeinbevölkerung sozusagen kommen. Wird ihn aber wahrscheinlich gefreut haben. Dass die Polizei anrückt, entlastet TKKG natürlich. Die müssen sich jetzt nicht mehr mit den Ausweispapieren dieser Autoknacker aufhalten, können das Ganze der Polizei überlassen und machen sich Stante Peter auf den Weg zu diesem ominösen Campingplatz, wo die Autoknacker das auffällige Auto geklaut haben.
In der letzten Szene gibt es nun einen kleinen Showdown auf dem Campingplatz. TKKG fahren mit dem Bus hin, schleichen über den Platz, sehen irgendwo Rauch aufsteigen, gehen näher und dann können sie einen Mann erkennen, der einige Bündel Geld zählt. Das ist der Einbrecher. Gabi vermutet, er hat die Unterlagen jetzt schon für viel Geld verkauft. Dann kommt ein Wagen auf dem Campingplatz an und es steigt ein Bekannter aus, Ludwig Dröselhoff. Der geht zu dem Einbrecher und TKKG können ein Gespräch belauschen. Denn Ludwig Dröselhoff hängt in der ganzen Sache mit drin. Er hat nämlich die Unterlagen genau aus dem Grund von der Firma mit nach Hause genommen, damit der Einbrecher sie dort stehlen kann. Und er hat den Einbrecher auch selbst zu seinem Haus geschickt. Dass er damit seiner Stieftochter einen Schreck fürs Leben versetzt, war Ludwig Dröselhoff wohl völlig egal. Dann sinniert er noch kurz darüber, was er mit dem Geld macht, denn seiner Frau kann er das natürlich nicht sagen. Aber dann greift TKKG ein, alle vier stürzen sich auf die Ganoven, es kommt zu einem kleinen Tumult, ein bisschen Geschrei. Dann hört man Polizeisirenen und Kommissar Glockner kommt vorbei. Denn nach der Übergabe von Bert und Andi an die Polizei hat natürlich Glockner davon erfahren. Und die beiden Autoknacker haben Glockner natürlich auch gesagt, wo sie das Auto gestohlen haben. Insofern wusste die TKKG-Bande, obwohl sie selbst die Polizei nicht verständigt hat, dass Gabis Vater gleich nachkommen wird. Und damit ist der Fall beendet.
Was mir in dieser Szene noch aufgefallen ist, ist, dass auf dem Campingplatz, als sie sich anschleichen, noch der Satz fällt, na, Spione sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Die hausen jetzt hier nur noch auf dem Campingplatz, oder was? TKKG spricht ja offenbar aus Erfahrung. In Folge 23, Kampf der Spione, hatten sie ja schon mal mit Hildegard Putz und Konsorten zu tun. Und ich habe jetzt mir extra die Mühe gemacht und in dem Buch nochmal nachgelesen. Na gut, Hildegard Putz scheint in Brüssel zumindest zur Miete gewohnt zu haben. Als sie da abgehauen ist mit den NATO-Papieren, hat sie ihren Wohnungsschlüssel dem Hausmeister in den Briefkasten geworfen. Das wird man bei Eigentum wahrscheinlich eher nicht tun. Ihr Freund, der sie zu dieser Spionage angestiftet hat, wohnt offenbar in einem Einfamilienhaus in einer mittelguten Gegend, wie es explizit heißt. Und Kasow und Bulanski bewohnen ein Bungalow. Also scheint man mit Spionage doch so viel zu verdienen, dass man sich Wohneigentum leisten kann. Wahrscheinlich muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr protzt. Man will ja schließlich nicht auffallen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Industriespion hier sich auf einem anscheinend eher schäbigen Campingplatz eingemietet hat.
Kommen wir zu den anderen Medien dieser Geschichte. Es gibt eine TV-Serien-Episode und natürlich das Buch als Vorlage. Die TV-Serie ist nun ziemlich genau eine Kopie des Hörspiels. Den einzigen Unterschied, der mir noch erinnerlich ist, ist, dass der Einbrecher seinen von Bert und Andi gestohlenen Wagen auf der Polizeiwache, auf der Glockner arbeitet, als gestohlen meldet. Aber ansonsten habe ich beim Durchschauen keinen Unterschied gesehen. Das ist also eine Geschichte, die man gut 1:1 ins Fernsehen übertragen kann. Auch die Sprüche mit der Luftverpester und die überlange Antenne sind in der TV-Serie vorhanden. Das Buch allerdings ist komplett anders. Das, was es hier ins Hörspiel geschafft hat, startet im Buch ab Kapitel 21. Dann kommen nur noch eine Handvoll. Und selbst da gibt es noch einige Ganoven-Szenen mit Bert und Andi, die es gar nicht ins Hörspiel geschafft haben. Geschätzt würde ich sagen, dass es rund 20% der Handlung aus dem Buch sind, die sie überhaupt nur ins Hörspiel geschafft haben. Allerdings ist der Industriespionage-Handlungszweig doch schon sehr gut abgebildet. Es gibt ein klein wenig mehr dazu im Buch, denn eigentlich ist der Industriespionage-Zweig zweistufig. Denn Ludwig Dröselhoffs Chef hat nämlich eigentlich schon einen Teil der Unterlagen an ein Konkurrenzunternehmen verkauft. Dem Chef wird aber irgendwann die Zuständigkeit entzogen, weil er einen Unfall hat. Und die bekommt dann Dröselhoff. Und deswegen muss der Spion, um den Rest zu bekommen, sich an Dröselhoff wenden. Und das Treffen zwischen Dröselhoffs Chef und eben jenem Chefkonstrukteur des Konkurrenzunternehmens hat Ludwig Dröselhoff fotografiert, Er hat nämlich immer eine kleine Kamera dabei. Und dann erpresst Dröselhoff seinen Chef. Der muss ein Drittel oder so von seinem Gehalt jeden Monat bei Dröselhoff abliefern. Da haben wir also schon einen Unterschied zum Hörspiel. Denn im Hörspiel bleibt es ja sehr lange offen bis zur Endszene, dass Ludwig Dröselhoff auch ein Verbrecher ist. Das ist im Buch allerdings schon sehr früh klar. Und es gibt auch einen lang ausgebreiteten Handlungsstrang, in dem Dröselhoff und sein Chef sich gegenseitig Schläger auf den Hals schicken, die den jeweils anderen vermöbeln sollen. Auch kommen Bert und Andy viel häufiger im Buch vor. Das spielt es für den Industriespionage 2 keine Rolle, aber der Industriespion ist just auch noch Bankräuber. Und Bert und Andy klauen dem Industriespion auch noch seine Bankraubbeute. Und ich glaube, das erklärt dann auch den Titel vom Hörspiel bzw. dem Buch Spion auf der Flucht. Denn ich habe mich jetzt gefragt, warum soll da jemand auf der Flucht sein? Niemand kennt den Einbrecher. Klar, man hat seine Beschreibung, aber man hat ja seinen Namen nicht. Das heißt, der wohnt ganz normal in seinem Campingwagen, wahrscheinlich auch nicht unter falschen Namen. Das heißt, der ist gar nicht auf der Flucht. Aber vielleicht ist er auf der Flucht, weil er nach dem Bankraub natürlich schnell abhauen muss. Und dann ist er zufälligerweise auch noch Spion. Und diese beiden Verbrechen haben es dann zusammen in den Titel geschafft. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Handlungsstrang, der mit all dem nichts zu tun hat. Denn Tim will sein altes Rennrad verkaufen. Und in der Nachbarschaft lebt ein Kunstmaler. Der hatte Probleme mit einem Schläger. Und der scheint jetzt gerade um das Haus rumzuschleichen. Der Kunstmaler ruft bei Lattmann an. Lattmann sagt es Gabi und Karl, die gerade dort sind. Und die rufen jetzt wiederum bei Tim an, der ja in der Nähe ist. Er soll mal schnell bei diesem Kunstmaler Blassmüller vorbeigehen. Das tut er auch. Und dann kommt eine Szene, die ich auch immer im Kopf habe, die ich aber meist nicht zuordnen kann, in das entsprechende Buch. Dass nämlich ein Mann die Tür öffnet, der aber gar nicht aussieht wie die ganzen Gemälde an den Wänden in dem Haus. Und der Maler Blassmüller hat im Moment seine egoistische Phase. Er malt nur Eigenporträts. Und so kann Tarzan erkennen, dass der Typ, der da geöffnet hat, gar nicht der Maler ist, sondern wahrscheinlich der Schläger, der Blassmüller überfallen hat. Insgesamt muss ich sagen, dass für mich das Buch sehr zerfasert wirkt. Es gibt unglaublich viel verschiedene kleine Handlungsstränge, die aber alle irgendwann abgeschlossen sind. Ein richtig roter Faden, der sich durch das gesamte Buch zieht, den sehe ich da nicht. Persönlich finde ich, dass Francis hier einen guten Job gemacht hat und das rausgezogen hat, was man für ein Hörspiel gut verarbeiten kann, wenn man, wie es ja in der damaligen Zeit war, eigentlich immer bei TKKG bleiben will und nur ganz wenig Szenen hat, wo die 4 nicht dabei ist. Außerdem ist der Kniff, dass Dröselhoff dann am Anfang noch gar nicht als Ganove etabliert ist, eigentlich auch nicht schlecht. Wir haben also hier eine klassische Whodunit-Folge.
Bei der Recherche nach den Verbrechen, die in diesem Fall begangen werden, habe ich mich mal wieder in den juristischen Quellen festgelesen. Also Einbruch und Freiheitsberaubung ist wahrscheinlich offensichtlich. Ich würde es fast schon als Raub bezeichnen, weil es ja kein heimlicher Einbruch ist, sondern Gewalt angewendet wird gegenüber Sabine. Außerdem geht es natürlich um Betriebsspionage. Dass das ein eigener Straftatbestand ist, wusste ich nicht. Ist es auch unter diesem Begriff nicht. Aber es gibt spezifisch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, wo Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen geregelt sind. Und auch im Strafgesetzbuch gibt es noch einen einschlägigen Paragraphen, nämlich die Verletzung des Dienstgeheimnisses. Ob das jetzt nur für den öffentlichen Dienst gilt oder ob das tatsächlich für jeden gilt, der irgendwelche Betriebsgeheimnisse verrät, so tief bin ich dann allerdings auch nicht eingestiegen. Was mich aber auch noch interessiert hat, ist, ob und inwieweit TKKG sich hier auch schon wieder strafbar machen könnten. Also dieser Fahndungsaufruf, bei dem Tim ja den Eindruck erweckt, das wäre ein offizieller Auftrag der Polizei, grenzt für mich schon ein bisschen an Amtsanmaßung. Aber auf jeden Fall diese vorletzte Szene, wie Tim mit den Autoknackern umspringt, das kann ich auch wieder nicht gutheißen. Es gibt das Jedermannsrecht, dass wenn ich ein Verbrechen auf frischer Tat beobachte, ich den Täter festhalten darf, bis die Polizei eintrifft, sofern die Identität nicht anderweitig eindeutig festgestellt werden kann, oder so ähnlich ist es formuliert. Festhalten, bis die Polizei zur Identitätsfeststellung eintrifft, ist die eine Sache. Aber was Tim hier vorhat, ist ja, den Autoknackern die Ausweise abnehmen und die zur Polizei bringen. Also das kann mit Sicherheit nicht gedeckt sein, das läuft bei mir unter Diebstahl. Identitätsfeststellung ist eine hoheitliche Aufgabe, Polizisten haben dieses Recht, aber dass Tarzan das Recht zur Durchsuchung hat, um die Ausweise zu finden und die dann auch noch an sich zu nehmen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Mein Fazit. Ich habe das Hörspiel in den letzten Jahren häufig gehört, das Buch aber nicht gelesen. Insofern war ich jetzt hier bei der Vorbereitung doch überrascht, dass das Buch so deutlich anders als das Hörspiel ausgefallen ist. Wie ja schon gesagt, finde ich, dass Francis hier einen guten Job gemacht hat. Wenn man sich anschaut, was es im Buch noch gibt, dann gibt es eigentlich gar nicht so viel, was man noch in das Hörspiel hätte reinbringen können. Mit dem Bankraub des Industriespions hat TKKG ja überhaupt nichts zu tun. Auch mit Bert und Andy den Autoknackern nicht. Diese Handlungsstränge fallen dann eigentlich komplett raus, es sei denn, man würde die Geschichte wirklich komplett umschreiben. Was vielleicht noch funktioniert hätte, wäre die Sache mit Blassmüller und den Gemälden an der Wand, aber das wäre dann auch eher so eine Art zweiter Fall gewesen. Persönlich finde ich das Hörspiel eigentlich ganz gut. Ich mag es durchaus, wenn Hörspiele mal nicht eine Stunde oder mehr sind und einen ganz komplizierten Fall haben. Dieses Hörspiel hier lässt sich gut einfach so nebenher durchhören. Es ist geradlinig, es gibt keine großen Wendungen. Man muss halt einfach nur herausfinden, wer ist der Dieb jetzt wirklich gewesen. Auch diese Schleppnetzfahndung, mit dass wir die Leute rumschicken, war eigentlich eine ganz gute Idee. Mir persönlich gefällt Skala Dubowski als Gabi-Sprecherin. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie die Rolle dauerhaft übernommen hätte. Insgesamt ist das Hörspiel nicht eins meiner Lieblingshörspiele, aber es ist es auch nichts, was ich wegklicke, wenn ich zum Beispiel meine gewisse Folgenregion mir anhöre. Insofern würde ich ihm ein positives Neutral geben.
Mein Fazit. Für mich ist es auch keine Folge, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Ich verwechsel sie auch gerne nochmal mit der sehr ähnlich benannten Folge Kampf der Spione. Ich muss immer kurz überlegen, welche von den beiden ist denn jetzt eigentlich welche. Obwohl mir Kampf der Spione eigentlich deutlich besser gefällt. So ein paar Sprüche aus der Folge haben sich eingeprägt, zum Beispiel hier die umweltfeindlichen Luftverpester, aber auch ohne, dass ich sie meistens konkret zuordnen könnte. So wie Francis diesen Fall gekürzt hat, ist es ein geradliniger Fall geworden, ohne allzu viele Verschnörkelungen, dem man gut folgen kann. Da ist ein richtig gutes Hörspiel draus geworden. Der Titel macht zwar in diesem Fall irgendwie keinen Sinn mehr, aber das haben wir auch nicht nur bei diesem Hörspiel. Zu Scarlett Lubowski. Ich weiß, dass ich mir hier unter dem einen oder anderen Fan wahrscheinlich damit keine Freunde machen werde. Aber für mich ist Scarlett Lubowski nicht wirklich die richtige Gabi. Dafür hat sie einfach zu wenige Folgen gesprochen, nur zwischen Folge 44 und 52. Und damit ist sie für mich nur eine Übergangssprecherin. Irgendwie sind Veronika Neugebauer und mittlerweile auch Rea Harder für mich stärker mit dieser Rolle verknüpft. Und seit ich das irgendwann mal in einem Podcast gehört habe, dass Scarlett Lubowski früher die Biene Maya war, höre ich das tatsächlich auch raus. Biene Maya-Hörspiele hatte ich früher. Deshalb habe ich die Stimme auch relativ gut im Kopf in diesem Alter, weil ich die Biene Mayas auch rauf und runter gehört habe. Und diese Verbindung kriege ich jetzt irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, sodass Scarlett Lubowski für mich als Gabi einfach nicht mehr so gut funktioniert. Insgesamt würde ich sagen, dass Spion auf der Flucht keine schlechte Folge ist. Es ist trotzdem keine, die ich einfach mal so anklicken würde, die mir ins Gedächtnis kommt und ich sage, auf die hätte ich jetzt mal wieder Lust. Insofern würde ich deine Bewertung ungefähr teilen. Sie kriegt bei mir ein Neutral mit Tendenz nach oben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.